Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und ich freue mich riesig, dass Gudrun Hans-Weinecke, CMO von Dermasense, heute mit bei mir ist. Hallo Gudrun.
Ja, hallo lieber Thorsten. Vielen Dank für die Einladung und für den spannenden Talk, hoffe ich.
Ich hoffe doch auch. Wir starten gleich durch mit der ersten Frage und die ist bei mir eigentlich immer die gleiche. Mich interessiert es, wie du persönlich zum digitalen Marketing gekommen bist, denn du bist ja auch nicht da reingeboren.
Nein, auf keinen Fall. Gerade mit unserer, ich sag mal, Lebenserfahrung und Berufserfahrung sind wir noch anders unterwegs gewesen. Ich kenne tatsächlich die Vorversionen auch noch. Wir sind heute auch noch per Fax unterwegs, aber es war ein klassisches Reinlaufen in die digitalen Möglichkeiten. Ganz zu Beginn haben wir bei Dermasense das Marketing über die Beratung beim Dermatologen gemacht und bei den Dermatologinnen und in der Apotheke und haben dann irgendwann Möglichkeiten gesucht, auf die NutzerInnen zuzugehen. Und da war digital eigentlich der erste und schnellste und beste Weg, den wir umsetzen konnten.
Okay, das heißt, du hast es direkt eingeführt, und um digital einfacher zu kommunizieren. Perfekt. Und wie
war? Also letztendlich haben wir aus dem ganzen Haus die Möglichkeiten genutzt mit allen Ebenen und fanden das super, da reinzusteigen.
Ja, okay, das war aber schon bei Dermasense dann in dem Sinne. Und das heißt, die Frage, die ich jetzt stelle, geht in eine andere Richtung, nämlich innerhalb von Dermasense hast du also noch nicht digital angefangen. Wie war dein persönlicher Weg zum CMO?
Also ich bin vor über 31 Jahren ins Haus eingestiegen, habe ein Gründerunternehmen vorgefunden. Das war damals eine ganz kleine Gruppe. Wir sind gegründet worden von einer Gruppe von Dermatologen und einer Apothekerin. Da bin ich eingestiegen aus der medizinischen Richtung kommend, also aus der dermatologisch-medizinischen Richtung kommend, und habe dann wir waren zu fünft, letzten Endes hat jeder alles gemacht, habe mich dann entwickelt, habe den Außendienst gemacht auch oder war im Seminarbereich unterwegs und habe dann irgendwann mich entscheiden müssen oder dürfen für den Ausbau einer Einheit im Marketing. Habe da gestartet mit zwei KollegInnen und wir sind nun im Marketing alleine über 30 KollegInnen, die aktiv für die Marke unterwegs sind.
Wow.
Viele Jahre schon dabei.
Einen medizinischen Hintergrund, das heißt, du hast nicht schon immer Marketing gemacht. Wie war das?
Ich bin ich habe in der dermatologischen Praxis gearbeitet als, heute nennt man es MFA, ja. Weil ich nach dem Abitur überlegt hatte, Medizin zu studieren, habe dann gesehen, so ganz das Richtige war es nicht und konnte dann in den kaufmännischen Bereich rein. Habe dann nebenberuflich einen betriebswirtschaftlichen Abschluss gemacht und habe mich so entwickeln können. Das war eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten genutzt, sagen wir es mal so.
Das heißt, du weißt, wovon du redest. Das ist ja schon mal sehr gut. Das ist bei Marketern ja nicht immer der Fall, dass sie so vertraut sind, auch mit den Inhalten und mit den Produkten. Jetzt eine Frage
Ja, 30 Jahre zurückdenken, Arztpraxen sind damals ja auch noch ein bisschen anders gewesen, ne? Aber damals wusste ich schon, wovon ich redete, und bringe dann da die Erfahrung mit rein, genau.
Okay. Was sind jetzt bei Dermasense die konkreten Herausforderungen bei euch in Bezug auf Marketing, beziehungsweise auch in Bezug auf speziell auf digitales Marketing?
Die ganz, ganz große Herausforderung ist bei uns, dass wir in den Apothekenmarkt verkaufen. Das heißt, wir arbeiten mit entweder Direktverkäufen an Apotheken oder über den Großhandel an Apotheken und da Standort- oder Versandapotheken. Das ist ein super Markt, also kann man nicht anders sagen. In der Distribution gibt es, glaube ich, fast kein besseres Netz, gerade in Deutschland. Allerdings ist da alles, was man digital macht, dann darüber nicht direkt zu messen. Also man hat immer eine Hoffnung oder ein Gefühl, aber digitale Kampagnen können wir dann zuordnen, wenn wir uns die Produkte über eine längere Zeit angucken. Manchmal wäre es schön, einen Shop zu haben, wo man dann direkt auch sehen kann, welche Kampagnen laufen da in den Shop, in welcher Form rein und bringen da welche Erfolge. Das ist so eine der Herausforderungen.
Das wäre jetzt meine erste Frage in die Richtung, nämlich es gab in den 90er Jahren ganz klare Vorbehalte gegenüber dem Direktvertrieb. in den 2000ern begann es dann eins nach dem anderen, die Unternehmen zu bröckeln, die gesagt haben, machen wir nicht, und ihr steht dazu. Das heißt, ihr wollt keinen Direktvertrieb, oder würdest du sagen, so ganz ausschließen wollen wir es nicht für die Zukunft?
Also so wie wir derzeitig aufgestellt sind, auch in Kooperation mit Partnerapotheken, mit denen wir arbeiten, ist der Direktvertrieb für uns kein Plan. Weil wir mit Partnerapotheken eine exzellente Beratung abdecken können. Und durch das Großhandelsnetzwerk sind wir in Apotheken innerhalb von 2 Stunden da. Also das kann nicht mal ein Direktvertrieb. Also das schaffen sie gar nicht, oder? Ne? Und ja. Wir haben da eine gute Struktur. Wir haben Partner aufgebaut, die auch über ein ganz tolles Außendienstteam bei uns wirklich gute Zusammenarbeiten machen, und das wäre eine Störung in dem Netz, die wir für uns ja nicht machen sollten.
Okay. Die Problematik, dass ein Berater, der verkauft, ja nicht nur Berater ist, sondern auch Verkäufer ist und damit nicht ganz unabhängig ist, als wenn ich ihn bezahlen würde. Diese Problematik besteht natürlich bei euch, wenn ihr mit Apotheken kooperiert, noch weniger, als wenn ich mit normalen, sage ich mal, Händlern kooperiere. Mhm. Was sind da eure Erfahrungen, was die Beratungskompetenz auch angeht?
Wir sind im Apothekenbereich super aufgestellt, weil die Beratungskompetenz da wirklich exzellent ist. Wir erleben eine hohe Bereitschaft, sich weiter zu qualifizieren. Wir arbeiten ja viel mit PTAs, die Empfehlungen machen. Wir haben ganz viele leidenschaftliche Verkaufsteams in Apotheken. Nun ist die dermatologische Hautpflege eine gute Gruppe von Produkten für die Zielgruppe PTA, muss man auch sagen. Mhm. Weil das natürlich auch ein spannendes Produkt ist. Aber ich glaube, es geht immer über den Produktkern. Also Dermasense ist eine Marke, für die kann man stehen, aber die muss man erklären können. Und da bieten wir auch ganz viele Schulungen an. Wir haben eine Online-Akademie, also da auch wieder Digitalisierung, ja, mit über 10.000 Accounts. Das ist also innerhalb von 3 Jahren eine exzellente Zahl, die wir für uns aufgebaut haben. Das zeigt aber auch, dass wir auch aus dem Marketing heraus eine ganz große Beratungskompetenz bieten können. Also das Team, was die Akademie macht, sind Kosmetologinnen, die absolvieren oder haben absolviert einen Studiengang, der hier in der Nähe unseres Standortes in Münster oder Hauptsitzes in Münster in der Universität Osnabrück geboten wird seit einigen Jahren. Und das ist eine wichtige Gruppe in unserem Team, die immer alle Themen aufbereiten kann, und die Produkte sind auch so entwickelt, dass sie exzellent zur Apotheke passen. Darum haben, jetzt mal eben die Runde zumachen wieder, PTAs und auch ApothekerInnen ein großes Interesse an der Marke Dermasense. Ich glaube, das ist im Drogeriemarktbereich nicht so abzudecken, diese Beratung auch.
Ein Teil eurer Kompetenz beruht darauf, dass ihr wirklich auch von der Gründungsidee mit Ärzten, mit Qualität und auch der Weiterentwicklung eben ganz stark auf diese Schiene setzt. Aber mal angenommen, ich wäre jetzt auch ein Arzt, der also den gesamten Hautpflegebereich analysiert hat, der das auch studiert hat, seine Diplom- und Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Und jetzt sage ich, Mensch, ich werde ja zum Influencer, ich bin sowieso so einer. Und jetzt gehe ich also genau den anderen Weg. Gleichzeitig kommt mir jetzt noch die KI mit in den Weg. Und dann mache ich ein völlig digitales Geschäftsmodell. Das heißt, gibt es bei euch Gedanken in diese Richtung, dass ihr sagt, eventuell könnte es sein, dass wir uns in Zukunft eine Alternative überlegen wollen. Ja, wir wollen keinen Direktvertrieb einfach nur so, man braucht eine Beratung. Aber habt ihr Gedanken in diese Richtung, also gerade was KI-Einsatz angeht, um einen Beratungs- oder einen Prozess, einen Informationsprozess zu automatisieren?
Also ich finde es total spannend, was du sagst, Thorsten, weil KI ist ja jetzt im Moment in aller Munde, auch über die ChatGPT oder andere Möglichkeiten in der Erstellung von Inhalten sich unterstützen zu lassen. Und wir haben, das ist ganz spannend, auch seit Dezember ein KI-gestütztes Beratungstool angesetzt an unsere Website, die lernt aber noch. Also das heißt, KI ist ja auch immer das Thema, viele Daten, die man einsetzen muss. Und das im Moment ist es so, dass wir eine Ausspielung haben, wo wir sehen, dass wir öfter nochmal eingreifen können oder müssen zu den offenen Fragen, die da gestellt werden. Aber da sind wir bereits. Wir schauen uns sehr genau an, welche Möglichkeiten uns KI bietet. Allerdings ist das noch nicht der Dialog, sondern derzeit sind wir in der Entwicklung, auch in Kreationen, in Briefings beispielsweise. Und wir schauen gerade, welche KI nutzen wir für welche Möglichkeiten, um uns selber die Elemente, die wir für die Kommunikation benötigen, zu erstellen oder bei der Erstellung erstmal zu unterstützen. Ich glaube, das ist so der Weg, den wir aktuell gehen. Wir sehen noch nicht unbedingt, dass wir mit VR-Brillen beispielsweise ein dermatologisches Profil oder ein dermatologisches Profil einstellen und dann mit einer VR-Brille in der Beratung oder im Metaversum unterwegs sind. Ich glaube, so weit sind die Möglichkeiten auch noch nicht. Wir bleiben neugierig und gucken einfach, was sich da ergibt. Aber also wir sind gerade erstmal dabei zu gucken, ob beispielsweise Midjourney ein KI-Portal ist, mit dem wir in Gestaltungen oder auch in der Videoerstellung erstmal arbeiten können. Prüfen das genau und ich habe jetzt gerade Anfang des Jahres ein KI-Qualifizierungsprogramm hier vor Ort auch gemacht, über mehrere Wochen, das unheimlich spannend war, aber ich glaube, die Inhalte sind alle gerade schon überholt und einkassiert, also da können wir dranbleiben.
Nicht immer so, also das müssen wir uns jetzt gewöhnen. Ja, da müssen wir uns momentan dran gewöhnen.
Genau. Ist doch cool.
Ich find's klasse. Ja. Also deine Antwort jetzt auch, dass ihr da wirklich dran seid, dass ihr beobachtet, dass ihr schaut, dass ihr ausprobiert und nicht nur drüber redet, sondern einfach mal machen und schauen und gucken, wie die Entwicklung ist. Denn die Entwicklung ist natürlich momentan absolut rasant. Was macht das aus? Das scheint ja schon länger bei euch so zu sein. Das heißt also, wann war denn, ich gehe jetzt noch mal zurück in die 90er, wann war denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, mit dem Internet, da machen wir was?
Der war nicht in den 90ern. Ich glaube, dass wir tatsächlich um das Jahr 2000 oder 2001, 2002 unsere erste Website auf die Beine gestellt haben. Damals noch mit einem externen Anbieter und haben dann gemerkt, das Ganze zu betreuen oder auch nur kleine Änderungen zu machen über extern ist unheimlich anstrengend und auch viel zu unflexibel. Und ab da haben wir uns da selber drum gekümmert. Also kleiner Funfact. Die erste Version, die wir aus dem Hause mit der Website erstellt hatten, die war auch sehr stark dialogisch. Das heißt, wir hatten schon Foren für Ärzte, Händlershop für Apotheken und fanden das ganz spannend. Allerdings ist der Markt noch gar nicht so aufgestellt gewesen. Und
war alles viel zu früh, aber das ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass du als Unternehmen schneller bist, dass du innovativer bist, dass du ausprobierst, dass du die neuen Möglichkeiten, die uns eben jede Art von Technik bietet, dass ihr die ausprobiert. Das finde ich schön, das finde ich sehr schön. So, jetzt kommen wir zu unserem Kern.
Das sagst du so einfach.
Ich freue mich natürlich immer, wenn ich hier im Podcast genau die Personen auch gewundener, wo ich merke, ja, das hat schon einen guten Grund, warum ich dich eingeladen habe, die also ein bisschen weiter sind als die anderen. Aber jetzt müssen wir mal zu unserem wichtigsten Thema kommen, nämlich das digitale Marketing. Was macht ihr? Also ihr versucht, die Beziehung einerseits zu den Apotheken zu verbessern und da digitale Tools einzusetzen, klar, aber andererseits natürlich auch eine Marktbereitung. Das heißt also, ihr seid auch im B2C unterwegs und nutzt die Verbreitung digitaler Medien, um Werbung und so weiter zu schalten. Was macht ihr da alles genau? Was ist euer Plan?
Vielleicht nochmal kurz ausgeholt. Also der Kontakt zu Apothekenteams, der ist wirklich People's Business. Also da fahren wir den Weg, dass wir über den Außendienst exzellent fahren oder unterwegs sind, tolle Kollegen haben, die eine gute Bindung haben und da dann die Qualifizierungen auch machen und dann letzten Endes in die Akademie reinholen. Das ist für uns unheimlich wichtig. Im B2C für den Bereich B2C ist das Digitale fast genauso wichtig wie Print oder auch TV, also auch in der Ausgestaltung der Etats. Und ich will mal sagen, wir machen eigentlich alles, was Sinn macht. Das heißt, wir machen dialogische, wir sind in Plattformen unterwegs, wir sind mit nativen Inhalten unterwegs, aber wir machen auch Banner-Schaltungen, wir sind auf Google aktiv selber unterwegs auch natürlich und gucken, dass wir eine im SEO und SEA die Platzierungen für uns immer wieder prüfen. Und das Tolle daran ist, man sieht ja sehr viel mehr, was man die Analyse dieser Dinge ist viel einfacher, so muss ich sagen, als das, was man mit einem Vertrauen in Print macht oder auch in TV mit einer Erfahrung, die wir da einbringen. Das heißt, wir kommen von auch Bewegtbild in Addressable TV oder Smart TV Formaten. Wir machen Banner-Kampagnen und Banner-Schaltungen auch in entweder Netzwerken oder sogar adressierbar über Ausspielungen, die automatisiert sind, je nachdem, wie da Leute unterwegs sind, machen wir aber mit der Media-Agentur. Das aber auch schon lange, weil wir einfach die modernen Wege da sehen wollen. Man weiß auch nicht, wo das hingeht. Also dieses Thema Cookie-less Tracking müssen wir uns genau angucken. Da wird es ja auch nochmal eine Veränderung geben, die ja so ein bisschen ja schon eigentlich da sein sollte. Man muss gucken, was da jetzt kommt. Aber auch da
Bleiben wir an der Stelle mal ganz kurz. Zielgruppendefinition und ganz besonders auch Customer Journey. Das heißt, wie geht ihr da ran? Was sind eure Ansätze, soweit es eben funktioniert und gut geht?
Die Zielgruppen sind ja sehr gut zu clustern, je nachdem, in welchen Kanälen man unterwegs sind. Und wir haben, ich sage mal etwas scherzhaft, wir haben eigentlich für jede Zielgruppe ein Produkt. Und wenn es von Baby, von Mütter, Influencer oder Social Media Kanälen oder Plattformen bis hin zu, weiß ich nicht, Route und Rolle für den Angler oder Fischer oder Segler oder sonst irgendwas, weil Hautpflege ist für jeden ein Thema. Aber wir konzentrieren uns natürlich auch und schauen von der Familienmanagerin zu Beginn, also die halt für sich und für die Familie die Produkte aussteuert, die Familie mit Hautpflege für das Lösen von Hautproblemen versorgt und dann für das Kind, für den Mann, für den gegebenenfalls auch gepflegten Angehörigen die Dinge einsetzt. Dann gucken wir natürlich auch, wir sind auf Twitter unterwegs.
Ja, super, das ist sehr komplex. Das heißt, genau. Also das abzubilden ist nicht ganz ohne bei einer solchen Heterogenität der Zielgruppen. Und dann eben die immer schlechter werdenden Möglichkeiten des Targeting, das macht sicher nicht einfacher. Hier gehe ich mal von aus. Eine ganz andere Frage, nämlich du hast nativen Content genannt und es gibt ja nur in den Apotheken immer diese schönen Zeitschriften. Welche Rolle spielt sowas bei euch?
Also in den Apotheken gibt es ja die große Apothekenumschau, die ist aber nativ gar nicht zu bespielen, weil die tatsächlich einen Wissenschaftsrat haben und alle Inhalte in einer exzellenten Qualität weiter selber gestalten. Das heißt, wenn ich mich informieren möchte über medizinische Themen, ist die Apothekenumschau wirklich so, dass die nur ihre Inhalte bieten. Da sind wir mit Anzeigen drin, auch um dem Apotheker natürlich den Abverkauf zu erleichtern. Und es gibt aber dort auch immer weitere Medien, die sich dort etablieren im Printbereich.
Dann muss ich fragen, da muss ich noch eine Zwischenfrage stellen, was verstehst du unter nativem Content? Das heißt, was macht ihr da? Und was für eine Art von Content produziert ihr?
Nativer Content im Digitalen ist für uns Inhalt, der von einer Hautindikation kommt, von einem Hautproblem. Oder beispielsweise mal ganz schwer bezeichnet ist, es gibt zum Beispiel dieses Thema Krebstherapien und Haut. Das ist ein Thema, wo man wirklich hart rangehen muss, oder nicht hart, sondern das ist halt inhaltlich hart, aber auch da können wir über unsere Herkunft, über das, was wir an Kommunikation im Unternehmen und aber auch an Untersuchungen im Unternehmen haben, Hilfestellung leisten für diejenigen, die unterstützt werden müssen und können dann vom Thema zum Beispiel Brustkrebstherapie, Operationen, Hautverletzungen durch Strahlen oder auch Probleme, die sich in der Haut ergeben durch Chemotherapien. Also das geht so weit dann
quasi. Genau, ihr kennt sozusagen die Fragen der Zielgruppe und habt die Antworten darauf wissenschaftlich fundiert erarbeitet. Das heißt, wenn ich irgendwo was google und eine Frage habe, dann seid ihr diejenigen, die eine hohe Reputation haben und wissenschaftlich fundiert diese Frage beantworten können. Das ist das große Problem an dieser ChatGPT- und KI-Geschichte, dass ich nie weiß, woher kommt das Ganze.
Das ist richtig. Und wir entweder sind wir selber da in unserer Website gut aufgestellt, in die wir dann leiten können, oder wir haben wirklich gut aufbereitete Inhalte, die mit Redaktionen gemeinsam erstellt werden, aber auch fußen auf dem, was wir an Untersuchungen gemacht haben. Also zu dem Thema Krebstherapie und Haut beispielsweise haben wir mit einem Strahlenzentrum zusammengearbeitet und mit einem Brustkrebszentrum haben dahin die Reputation aufgebaut. Also deswegen.
Okay, das heißt, ihr habt die Sachen, aber ihr kommt trotzdem nicht in die Umschau rein. Also jetzt mal als Beispiel genannt, ja. Also ihr erarbeitet wirklich wissenschaftliche Studien und relevanten Content, aber da sind die Türen zu aus, was weiß ich, Verlagsgründen oder wie? Warum?
Das ist eine strategische Entscheidung für den Wort- und Bildverlag. Da können wir aber ganz gut mit unterwegs sein, weil das ja auch viele andere Möglichkeiten gibt, in Redaktionen mit solche Dinge aufzubereiten.
Ja, klar.
Und dieses eine Medium ist jetzt für uns fein, weil das einfach das hochauflagigste ist, wo wir wissen, dass die im Printbereich keine Inhalte mit aufnehmen. Die sind allerdings, das muss ich jetzt, was ich gerade so angedeutet habe, die haben ja auch online Ergänzungen oder Portale, die auch dazu eintragen. Und da sind natürlich Inhalte auch drin, die zu Marken gehen können, aber immer vom Thema kommt. Also von einem Hautthema, von einem Problem, was man lösen kann und von einer Fragestellung, die eine Kundin, ein Kunde haben könnte.
Eine Fragestellung, die ich im Vorfeld gegoogelt habe, ist, welche Gesichtscreme ab 45 ist die beste? Und da hat also Google ja inzwischen auch eine gewisse Kompetenz aufgebaut im Bewerten der Quellen und ihr seid dann die zitierte Quelle. Wie viele solcher Snippets habt ihr? Hast du da den Überblick? Also Snippets heißt, dass eben Google die Antwort gibt und darunter steht, die Antwort haben wir von Dermasense.
Kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Das müsste ich dann mein Digitalteam mal fragen, aber ich kann das nachliefern. Ist natürlich, also was wir sehr genau sehen, ist, welche Platzierung haben wir an welcher Stelle bei Fragen und kommen dann eher auch von den Keywords, die wir analysieren und schauen dann, wo ist dann die Marke und was sind auch die Treiber, um Dinge voranzubringen. Und das ist ja nicht immer Kampagne, sondern das ist ja wirklich, man muss kluge Unterbringung der entsprechenden relevanten Keywords in den Artikeln auch, das machen wir für uns selber so, mit einbringen. Manchmal ist es sogar so, dass wir Keywords öfter treffen und dann sehen, kann man das einem Produkt mitgeben. Also das geht hin bis zur Produktentwicklung und da sind ja alle Dinge gut vernetzt. Also da finde ich auch immer ganz spannend zu gucken, wie agiert die Welt. Und ich glaube, dass das auch mit ChatGPT oder anderen KI-Formaten so sein wird. Ich finde, dass die Qualität der Antworten schon viel, viel besser geworden ist als vor ein paar Monaten. Also vor ein paar Monaten war das ja wirklich mit einer mit einer Chuzpe dargestellte Inhalte, die entbehrten eigentlich jeder Wahrheit. Und jetzt kommen da schon Dinge, wo ich denke, ey, das ist eine gute Qualität unterwegs. Und irgendwann ist das wirklich eine Hilfeleistung, wenn wir kapieren, wie die Aufgabenstellung ist.
Ja, also ihr füttert jetzt schon Google sehr erfolgreich mit qualitativ hochwertigen Inhalten. Ihr werdet in Zukunft die KI füttern mit Inhalten. Jetzt aber nochmal zurück zu den Menschen. Es gibt Influencer. Es gibt also Menschen, gerade im Gesundheitsbereich, die über ihre Erfahrungen berichten. Welche Rolle spielt Influencer-Marketing bei euch und wie geht ihr an dieses Thema ran?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das war für uns schon immer ein Thema, seit es InfluencerInnen gibt, dass wir gesagt haben, Hautpflege und diese Gruppe, jetzt nennen sie sich ja eher Creator, ist für uns extrem interessant. Wir haben ganz früh schon mit einer ersten Influencerin unsere ersten Erfahrungen gehabt, auch ein bisschen mutig, als noch nicht klar war, was passiert da alles. Ist das geeignet für Shitstorm? Sind das die richtigen Menschen? Und wir haben natürlich jetzt schon viele Jahre Erfahrung in dem Bereich, wo auch klar geworden ist, dass man nie auf die eine den einen setzen sollte, weil das mit einem ja, Reputation oder unter Brand Safety Gesichtspunkten können sich Dinge unheimlich schnell ändern. Das sehen wir ja aktuell gerade wieder so einen Fall aus dem Musikbusiness. Jetzt wäre das nicht unbedingt unser Thema, aber was für uns unendlich spannend ist, ist die Gruppe der InfluencerInnen, die selber Hautprobleme lösen müssen. Und genau, mit denen arbeiten wir zusammen, gerne Dinge aus, bieten uns da aber auch nur an und erwarten ehrliches Feedback und dann gegebenenfalls, auch das ist immer eine Offerte-Ebene, die entsprechende Kooperation oder die Aussagen zu Produktgruppierungen. Uns ist aber daran gelegen, dass wir langfristig kooperieren, also nicht diejenigen sind, die mit dem riesigsten Account oder mit der größten Influencerin, also Beauty Palace hat ja selber inzwischen Hautpflege, aber es wäre auch gar nicht unser Level gewesen.
Genau, weil, wollte ich auch sagen, das ist ja gar nicht euer Ding.
Nein, nein, nein. Also wir brauchen Gesichter, die zur Marke passen, die auch selber eine Zufriedenheit oder eine Treue an der Marke sehen, weil wir ihnen helfen. Und das ist mit einer großen Beratungseinheit in unserem Haus. Aber wir haben ein Social Media Team, was diese Partnerschaften detektiert und da eine gute Zusammenarbeit hat. Und da ergeben sich auch tolle Frauen dabei. Ist immer für uns auch ein ganz, ganz tolles Business. Aber auch, weil wir, glaube ich, da nachhaltig und partnerschaftlich sein können.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne, für beide Seiten auch befriedigende Zusammenarbeit. Wie weit geht ihr vor? Ihr habt sehr viele Kontakte über die Akademie. Wie weit geht ihr da vor, dass ihr ein bisschen guckt, wer wäre denn geeignet, um in einem wie auch immer gearteten Multiplikatorenprogramm, nenne ich es jetzt mal, mit dabei zu sein? Es gibt ja diese Micro-Influencer, die also nicht die riesen Millionenreichweite haben, sollen die kleine Reichweite haben, aber die dafür umso überzeugender sind, weil sie es eben aus Überzeugung machen. Wie geht ihr daran?
Also das ist für uns gar kein Thema bislang, weil wir die TeilnehmerInnen in der Akademie für sich lassen. Also wir haben gegebenenfalls mal für Referenten suchen, ist das mal geeignet, also dass wir jemanden gegebenenfalls sehen, der wirklich gut da unterwegs ist. Aber ansonsten bieten wir da was an, was die Damen und Herren nutzen können für sich und die greifen wir aber nicht auf einem anderen Wege an. Also das wäre jetzt für uns kein Weg.
Okay. Letztes Thema, das langweilige Thema E-Mail, aber das ist nun mein Lieblingsthema. Wie weit setzt ihr die auf die individuelle Kommunikation, egal ob jetzt WhatsApp oder E-Mail oder so, welche Rolle spielt das bei euch?
Das E-Mail-Marketing ist für uns auch ganz, ganz klar Teil der Kommunikation oder der 360-Grad-Betrachtung, die wir machen. Wir sind sogar noch mit Fax unterwegs, wenn ich das mal noch dazu sagen kann oder darf, weil also die Gesundheitsbranche ist noch, genau, ist, das ist einfach in der Situation in der Apotheke auch basiert oder beruht darauf, dass da andere Programme noch unterwegs sind. Aber E-Mail-Marketing ist für uns sehr wichtig, gehört fest zum Programm und wir haben da auch ein Team, was aktiv unterwegs ist, was die verschiedenen Gruppen adressiert. Wir haben noch nicht selektiert oder sequenziert, so dass wir Indikationen und persönliche Daten da intensiver nutzen können, sondern haben eine für uns auf den Markt ausgerichtete Planung, die in Themen ist. Also aber dann für den dermatologischen Bereich anders als für den Apothekenbereich und anders als fürs Publikum. Immer aber ausgesteuert, dass die Themen gleichzeitig unterwegs sind. Also ganz wichtiger Part.
Okay. Metaverse hast du vorhin angesprochen, aber ich will jetzt nicht die ganzen Themen durchklamüsern und gerade dieses nicht unbedingt. Aber vielleicht zum Abschluss noch eine abschließende Frage. Wo glaubst du, wo es in Zukunft hingeht und wo sind die größten Bewegungen und Potenziale für euch in der Nutzung der digitalen Medien zur Kundenkommunikation?
Also wo es genau hingeht, in 2 Jahren, 3 Jahren, wenn man das jetzt sagen könnte, wären wir, glaube ich, könnten wir Lotto spielen. Ich glaube, dass das der Weg ist schneller, als wir denken, gemacht. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir uns Dinge überlegen und die viel schneller eintreten, als man das dann irgendwie sieht, außer beim Metaversum. Ich glaube, da haben wir alle schon gedacht, das wäre parat und da würde man drin arbeiten können. Ich glaube, wir müssen stark gucken, dass keine Ermüdung stattfindet bei der ganzen Nutzung von Social Media Accounts, weil TikTok, Instagram und auch ein bisschen Facebook sind ja jetzt in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Das heißt, unheimlich schnelle, viele Videos und man merkt schon, dass da viele Menschen, auch gerade junge Menschen, eine Vermeidung oder eine, die gar nicht mehr auf TikTok oder Insta unterwegs sind, weil die sagen, das ist für mich zu viel Sog und ich möchte das aktiv nicht betreiben. Wir sind auf jeden Fall dialogisch unterwegs, gegebenenfalls auch analytisch. Was wir für uns immer wieder prüfen, ist, über eine App näher mit einem Kunden in Verbindung zu sein. Aber da haben wir noch keinen Weg gefunden, der so ist, dass wir das Gefühl haben, dass eine App auch Sinn macht, weil ich muss die wöchentlich nutzen, sonst habe ich die nicht auf dem Handy. Also es ist für mich ein wertvoller Raum. Aber jetzt hat Apple ja gerade die neue AR-VR-Brille vorgestellt. Mal gucken, was das dann so ist, wie man unterwegs ist und gegebenenfalls, welche Produkterlebnisse man schaffen kann. Wir werden auf jeden Fall immer da sein, wo die Fast-Followers mit einem sicheren Konzept sein können, was digitale Themen angeht. Vielleicht kann ich es so sagen.
Gudrun, herzlichen Dank. Das war ein wundervolles Abschlusswort. Ihr seid ständig neugierig und probiert Neues aus. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch.
Ich danke dir auch, lieber Thorsten, und bin gespannt auf die weiteren Themen, die ihr noch in der Marketingbörse bietet. Dankeschön.